Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind inzwischen allgegenwärtig. Computer stehen nicht nur auf dem Schreibtisch, im Büro oder im Arbeitszimmer, sondern stecken als Smartphone in unseren Hosentaschen. Sie stecken in Fernsehern, in Radios und selbst in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken. Sie machen vieles im Alltag leichter und bequemer. Doch vielen Menschen macht die Technik auch Angst. Schließlich scheinen überall Gefahren und Sicherheitslücken zu lauern.
Cyberverbrecher werden immer raffinierter. Anfang 2016 häufen sich sogenannte Kryptotrojaner.
Die Privatperson kriegt eine E-Mail, klickt da auf die falschen Buttons und flupp wird ihr PC verschlüsselt und eine Nachricht angezeigt, wo die Privatperson gebeten wird, ein Lösegeld zu bezahlen.
Bei der Attacke wurden Daten von hunderten Personen des öffentlichen Lebens im Internet veröffentlicht.
Da haben sich beim sozialen Netzwerk Facebook Zugang zu 50 Millionen Nutzerkonten verschafft.
Milliarden Computer und Smartphones weltweit sind von einer neuen Sicherheitslücke betroffen.
Glaubt man Experten, ist das eine Art Super-GAU mit dramatischen Auswirkungen.
Zuletzt seien vor allem Online-Banking-Kunden geschädigt worden.
Sie räumen mit geklauten Passwörtern und PIN-Codes in aller Seelenruhe über den Computer die Konten von Ahnungslosen leer.
2018 sind es rund 800 Millionen Schadprogramme, 390.000 neue Schadprogramme jeden Tag.
Wenn aber Sicherheitslücken bestehen, können Kriminelle von überall auf der Welt in die Haushaltsgeräte bis hin zum persönlichen Computer eindringen und Daten stehlen.
Zugegeben, das klingt alles ganz schön bedrohlich. Aber wir wollen hier beim Marktplatz eben keine Angst machen, im Gegenteil. Wir wollen heute über die wichtigsten Grundregeln und Tipps sprechen, mit denen Sie sicher und entspannt im Internet surfen können und mit Computertechnik umgehen können. Unser Thema im Marktplatz heißt deshalb heute Backups, Sicherheitssoftware und mehr, Schutz vor Datenverlust und Cyberkriminellen. Hier bei mir in unserem Berliner Studio begrüße ich dazu als Experten Michael Littger, Geschäftsführer bei Deutschland sicher im Netz, einem Verein, der unter anderem von großen Unternehmen der IT-Branche getragen wird, aber auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Herr Littger, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Römermann.
Zu Gast ist außerdem Christian Dörr. Auf seiner Visitenkarte steht, er ist Leiter für den Bereich Online-Sicherheit und Unternehmenssicherheit beim Hasso-Plattner-Institut oder wie es Neudeutsch dort eben auf der Visitenkarte heißt, Leiter Cyber Security und Enterprise Security. Klingt ein bisschen nach Star Trek, finde ich. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Dörr.
Hallo, Herr Römermann.
Und aus Leipzig ist uns zugeschaltet Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen. Sie ist Referentin für Recht und Digitales und ja, Expertin für alle Verbraucherfragen rund um die digitale Welt. Frau Siegert, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie können uns auch gut hören.
Ich kann Sie hören. Ich grüße Sie, Herr Römermann.
Ui, das klingt noch ein bisschen seltsam.
Ja.
Vielleicht kriegen wir das mit dem Ton gleich noch richtig hin. Und natürlich freuen wir uns hier beim Marktplatz auch immer über Ihre Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Computer und Sicherheit. Macht Ihnen die IT-Technik auch eher Sorgen und trauen Sie vielleicht sich aus Angst vor Hackerangriffen gar nicht Online-Dienste wie Online-Banking oder Online-Shopping zu nutzen? Sind Sie vielleicht selbst auch schon Opfer von Cyberkriminellen geworden oder haben Sie eigentlich ein eher gutes Gefühl beim Surfen im Internet und denken über die Sicherheit bisher gar nicht nach? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um das Thema. Heute beim Marktplatz heißt es also Backups, Sicherheitssoftware und mehr, Schutz vor Datenverlust und Cyberkriminellen. Stefanie Siegert, als Verbraucherschützerin, da bekommen Sie ja vermutlich häufig Probleme von Verbrauchern zu hören, die Opfer von Cyberkriminellen geworden sind oder auf andere Art beispielsweise wichtige Daten verloren haben. Wie entspannt gehen Sie denn selber mit Computertechnik und Internet um?
Naja, es wird ja ein bisschen zur Berufskrankheit, sage ich mal.
Das habe ich befürchtet.
Also natürlich sichere ich mich schon ab, aber es ist trotzdem so, dass ich auch die Vorteile der Digitalisierung erkenne und ja, natürlich auch rege alle bekannten Hilfsmittel sozusagen nutze, um mich schnell informieren zu können beispielsweise. Ich bin natürlich auch auf sozialen Netzwerken aktiv. Aber wie gesagt, ich denke, es ist wichtig, dass man sich mit der Thematik kritisch auseinandersetzt und dass man vor allen Dingen auch ja, die Möglichkeiten kennt, die man hat.
Was sind denn, ich sag mal, beim Thema IT-Sicherheit die Probleme, mit denen Verbrauchern zurzeit am häufigsten bei Ihnen auf der Matte stehen?
Also Probleme sind nach wie vor Phishing-Mails beispielsweise, also Leute, die auf derartige Mails reagieren Und natürlich.
Also das sind Mails, wo dann irgendwelche Benutzerdaten abgefragt werden auf unterschiedlichste Art und Weise, ne?
Genau, also Mails, die ich im Postfach habe, vermeintlich vielleicht von meiner Bank oder von Amazon und ja, dort ein gewisser Handlungsdruck suggeriert wird, dass ich ganz, ganz schnell einen Link drücken muss, meine Kontodaten verifizieren soll und sozusagen meine Daten dann an Betrüger liefere. Also das ist natürlich ein Problem. Dann haben wir ein Problem mit der sogenannten Microsoft-Masche. Das heißt, Leute werden angerufen, denen wird suggeriert, ihr habt dort ein Problem auf eurem Computer, wir können euch helfen.
Da kommen wir gleich noch ausführlicher draus. Da haben wir tatsächlich ein Fallbeispiel auch.
Okay, ja, sehen Sie, das ist ganz, ganz aktuell. Und oftmals können wir nur vermuten, dass es sich um einen Fall von Identitätsdiebstahl handelt, nämlich dann, wenn Leute zu uns kommen mit beispielsweise einem Inkassoschreiben, da werden dann Forderungen geltend gemacht, die Leute haben aber gar nichts bestellt beispielsweise, also das Inkasso ist auch nicht unecht sozusagen, das Schreiben, das sie bekommen, aber es deutet halt eben darauf hin, dass die Nutzerdaten geklaut wurden, dass es ein Fall von Identitätsdiebstahl vorliegen muss, und sie dann halt mit horrenden Rechnungen belagert werden, obwohl sie gar keine Ware bekommen haben und keine Bestellung ausgelöst haben.
Ja, schauen wir mal, was wir da gleich noch zu im Einzelnen sagen können. Michael Littger, Ihr Verein heißt so schön Deutschland sicher im Netz. Ist das eher eine Wunschvorstellung oder sagen wir Fernziel? Oder ist jetzt eigentlich schon ein Großteil der Menschen sicher im Netz unterwegs?
Ja, der Name Deutschland sicher im Netz ist sicherlich eine Bürde, aber wir können damit ganz gut umgehen und wir sind sehr optimistisch, dass wir auch auf einem guten Weg sind, die Sicherheit in Deutschland im Internet zu verbessern, zu verstärken. Natürlich 100% Sicherheit ist ganz schwierig, aber es geht im ersten Schritt darum, auch das Vertrauen zu verstärken, zu verbessern und das geht natürlich nur über Aufklärungsarbeit. Wir müssen zu den Menschen hingehen und wir spüren ein enormes Interesse, aber auch eine Dankbarkeit, wenn man sich den Themen widmet, denn die Verbraucher haben uns auch gesagt, sie fühlen sich zurzeit nicht sicher im Netz. Das hat manchmal was mit Vorfällen zu tun, die sie wirklich erleben, manchmal aber auch mit Informationen, die sie gar nicht verstehen und einordnen können. Und da müssen wir mehr aufklären.
Und wie häufig erleben Sie das, ich sag mal, in Ihrem engeren Umfeld, dass da Leute Opfer von Cyberkriminalität oder von seltsamen Maschen werden?
Also was ich auch persönlich beobachte, ist eine ziemliche Professionalisierung auch der Angriffe. Wir sprachen gerade beispielsweise über irgendeine Microsoft-Masche und tatsächlich haben wir Gegenbeispiele auch ganz aktuell, wo tatsächlich das Unternehmen ganz seriös versucht, Hilfe anzubieten und die Verbraucher dann wirklich nicht mehr wissen, ist das jetzt ein Fake, also eine unechte Nachricht oder ist das etwas, was ich gut zur Seite schieben kann. Deshalb ist unser wichtigster Hinweis, Menschenverstand einschalten, überlegen, ist das denkbar, ist das möglich und dann bin ich auf einem guten Weg, mich zu schützen.
Mitdenken ist vermutlich immer eine gute Idee. Christian Dörr, Sie sind der Dritte hier bei uns in der Runde am Hasso-Plattner-Institut. Beschäftigen Sie sich vor allem mit dem Thema IT-Sicherheit in Unternehmen. Heute wollen wir aber natürlich vor allem Tipps für Endverbraucher geben, aber da gibt es durchaus eine Menge Überschneidungen, wenn ich das richtig verstehe, weil alleine ja schon wir Endverbraucher, viele davon sitzen den Tag über ja auch im Büro, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist genau der erste Punkt. Als Firma habe ich die Mitarbeiter, die vielleicht Laptops mit nach Hause nehmen. Das heißt, die Cyberprobleme der Mitarbeiter zu Hause, wenn sie im Internetcafé sind, importiere ich mir damit in meine Firma rein. Und da muss ich auch entsprechend mit umgehen können. Der andere Punkt ist aber auch der, im Grunde genommen ist Cybersicherheit zwischen Firmen und Privatpersonen überhaupt nicht anders. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, welche Angreifer sind dort draußen? Wie gehen sie vor? Was tun sie? Was haben sie für Intentionen? Und genau das ist ein Teil, den wir in meiner Forschungsgruppe entsprechend bearbeiten. Das nennt sich im Englischen Cyber Threat Intelligence, im Deutschen Internetlagebilder. Und die Idee ist jetzt, was sind welche Angreifer da? Und Sie können sich das so vorstellen, Sie haben jetzt einen Einbrecher, der bei Ihnen zu Hause einsteigen möchte. Der ging die Straße runter, hat gesehen, oh, das Fenster stand offen, das war ein schlechtes Schloss, da war irgendwie das Schloss nicht abgeschlossen und der bricht jetzt bei Ihnen ein. Und da sind Sie einfach ein zufälliges Opfer geworden. Oder Sie sind bekannter Kunstsammler, Sie haben einen Picasso im Fenster hängen und das möchte jetzt jemand bei Ihnen klauen. Dieser Angriff wird völlig anders vorgehen. Der wird also probieren, auf irgendeine Art bei Ihnen einzusteigen. So, und das sind eigentlich die beiden Angreifertypen, die Sie haben, wo Sie zufällige Opfer sind und ein Teil des gezielten Angriffes. Der übliche Internetbenutzer ist das zufällige Opfer. Das heißt, da geht es darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten, ein gutes Schloss zu haben. Wenn Sie eine Firma sind, die jetzt besondere Informationen haben, die wertvoll sind, eine Person des öffentlichen Lebens, ich sage jetzt mal Frau Merkel oder Madonna, dann sind Sie mehr Teil der zweiten Kategorie. Wenn Sie eine Firma sind, die bestimmte Kenntnisse hat, die gestohlen werden können, dann wird ein Angreifer immer wieder auf andere Arten probieren anzukommen. Aber für den grundsätzlichen Fall, halten Sie die Türen und Fenster geschlossen. Und
ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Zu unseren Hörern gehören natürlich auch relativ viele Freiberufler, Selbstständige, Handwerker und so weiter. Inwiefern müssen die sich denn auch Sorgen machen, selbst wenn die vielleicht nur ein, zwei Unternehmen, ein, zwei Rechner haben? Ist das trotzdem nochmal eine andere Liga, als wenn ich mir als Privatmann Sorgen machen muss über IT-Sicherheit?
Es ist eine leicht andere Liga. Als Privatperson, von wem entsende und empfange ich E-Mails? Mit wem habe ich Kundenkontakte? Das sind Anzahl Händler, von denen ich was bestelle, die kenne ich alle, da kann ich anders mit vorgehen, die kenne ich, da habe ich persönliche Kontakte. Als kleines mittelständisches Unternehmen bekommen Sie vielleicht Anfragen, ein Angebot als PDF, das kann präpariert sein. Da muss ich natürlich besonders wachsam sein. Im Grunde genommen, wenn man die Basiskenntnisse anwendet zur IT-Sicherheit und Sie jetzt nicht ein erhöhtes Schutzprofil haben, Schutzbedürfnis, kommen Sie mit denselben Tipps wie eine Privatperson auch als kleines mittelständisches Unternehmen zurecht.
Ja, dann kommen wir doch tatsächlich mal zu diesen Basispunkten, über die wir reden müssen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist das Thema Updates. Wir hatten jetzt gerade Windows 7 bekommt jetzt keine Updates mehr. Microsoft hat die Unterstützung für das Betriebssystem eingestellt. Aber auch ansonsten sollte man seine Software auf dem neuesten Stand halten. Frau Siegert, warum ist das so?
Naja, es ist so, weil eben Sicherheitslücken dann auch geschlossen werden können, wenn entsprechende Updates für dieses Betriebssystem eingespielt werden können.
Also die Sicherheitslücken sind einfach schon da und sind bisher
entstehen,
unbekannt?
Sind unbekannt. Das kann ich jetzt nicht ganz so beurteilen, aber in jedem Fall bestehen sie teilweise. Und mit jedem Update kann ich dazu beitragen, dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Und das ist, sehen wir oft, dass es auch ein Problem ist bei gerade Leuten, die vielleicht ihr Handy mal länger schon haben als ein, zwei Jahre, die vielleicht auch eine ältere Software auf ihren Handys installiert haben, wo es dann gar keine Updates mehr gibt, die sie machen können. Da kann man ja momentan nur sagen, kaufen Sie sich ein neues Handy sozusagen. Mhm. Das sehe ich schon ein Stück weit als Problem, aber auch, dass es ja ein ganz schöner Dschungel ist, in dem sich Verbraucher bewegen. Das heißt, auch wir sind der Auffassung, dass es Zertifizierungen geben muss für Software, dass sie, wenn sie sich beispielsweise in einem Geschäft informieren, dass ihnen auch klar sein muss, was ist vielleicht besonders datenschutzfreundlich. Da gibt es...
Lassen Sie uns trotzdem nochmal einen Moment beim Thema Updates bleiben. Herr Littke, was würden Sie denn sagen? Bei welchen Programmen, Geräten muss ich denn unbedingt auf Updates achten?
Ja, also ich würde zunächst nochmal gerne darauf eingehen, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, dass man sich jede Zielgruppe doch etwas genauer anschaut. Ich bin nicht so der Fan, dass man sagt, für alle gilt das gleiche Rezept. Deshalb brauchen wir, glaube ich, einen größeren Zugang zu verschiedenen Zielgruppen, zu Schulen, Berufsschulen. Wir haben gerade ein Thema mit Politiker sicher im Netz und die haben unterschiedliche Gefahren. Und da muss man auch unterschiedlich drauf reagieren. Trotzdem, was Sie sagen, natürlich Updates gilt für alle. Insoweit klar, aktuell ist ein Thema der Emotet-Angriff, also eines Hardware-Programms, was richtig gemein ist, das geht in ihre IT rein, schickt E-Mails in ihrem Namen, die sie selber nie verschickt haben und die machen was ganz besonders Gemeines. Sie laden nämlich Trojaner nach und dann kommen die auch an ihre Passwörter und ihre Bankdaten zum Beispiel dran. Aber da kann man sich ja schützen. Wir wollen ja heute Mut machen.
Genau.
Und da gibt es zum Beispiel die Update-Funktion in jedem Betriebssystem. Windows ist zum Beispiel ein Betriebssystem und die muss man zulassen. Es gibt manchmal das versehentliche Missverständnis, dass man immer auf Ablehnen drückt, wenn man sagt, ist ein Update erlaubt und da muss man auf jeden Fall das zulassen und dann ist auch dieses konkret gerade beschriebene Problem gelöst.
Und nach Möglichkeit auch nicht irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sondern aktuell halten. Also beim Betriebssystem auf jeden Fall, aber auch bei den Anwendungsprogrammen, die ich benutze, sollte ich darauf achten, oder?
Genau, es geht auch um Antivirenprogramm zum Beispiel oder auch um Firewalls oder auch eben um die Apps auf meinem Handy. Auch da sieht man ja immer wieder die Frage, sollen wir da ein neues Update machen? Ja, dauert mal eine Minute, aber sich bitte diese Minute auch nehmen, denn es geht um die Sicherheit und eben auch um das Vermeiden von echten Schäden in Ihrem Handy oder auch auf Ihrem Bankkonto im schlimmsten Fall.
Das andere Thema, über das wir vielleicht auch kurz sprechen sollten, sind sichere Passwörter. Herr Dörr, was würden Sie denn sagen, was sollte man über das Thema Passwörter unbedingt wissen? Die 2, 3 Punkte, die jeder Verbraucher sich einfach zu Herzen nehmen sollte.
Ja, Passwörter ist ein sehr interessantes Thema und das hat auch sich sehr verändert in den letzten Jahren. Sie kennen alle diese Passwortregeln, Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen und ähnliches.
Das ist ja häufig auch vorgeschrieben und man hat da gar keine Wahl. Man muss dann ein Passwort nehmen, was diese alle Anforderungen
Richtig.
Hat.
Richtig. Und das ist ein gewisses Problem, weil diese Passwörter kann ich mir nicht merken. Die schreibe ich mir dann auf dem Post-it. Das ist gerade insbesondere in Unternehmen ein großes Problem. Und was führt das dazu? Dass ich dasselbe Passwort, was jetzt sehr stark ist, auf verschiedenen Webseiten verwende. Das heißt, es gibt 2 Grundregeln. Das erste ist, Sie müssen ein starkes Passwort verwenden. Da komme ich gleich noch drauf zu, wie Sie das machen. Das zweite ist, nicht dasselbe Passwort auf allen Webseiten. Warum? Was haben Sie für 2 Risikoangriffsvektoren? Der eine ist, jemand errät Ihr Passwort. Der zweite ist, der Anbieter, zum Beispiel einen Webshop, wo Sie gekauft haben, wird eingebrochen und die Passwortdatenbank wird geklaut. Nun hat der Angreifer sämtliche Passwörter oder kann die entsprechend zurückrechnen und geht nun durch das gesamte Internet durch und guckt, wo Sie noch Accounts haben. Das heißt, da ist es sehr, sehr wichtig, unterschiedliche Passwörter für jeden Dienst zu machen. Das ist sehr schwierig. Das ist ein sehr großer Aufwand. Da empfehle ich auf jeden Fall so etwas wie einen Passwortmanager, verschiedene Programme kommerziell, aber auch umsonst zu kaufen, wo Sie dann Passwörter generieren, die lang sind, die diese Kriterien erfüllen und dann müssen Sie sich ein Passwort merken, um Ihren Safe zu öffnen und haben für jedes ein entsprechend anderes, sodass es dann damit das Risiko geteilt wird.
Und diesen Passwortmanager, den kann ich beispielsweise auf meinem Telefon installieren oder auf dem PC oder was würden Sie da empfehlen?
Ich persönlich habe den auf dem PC, weil das mein Hauptrechner ist. Wenn Sie das natürlich auf mehreren Endgeräten haben, es gibt Lösungen, die sich dann auch über die Cloud entsprechend synchronisieren. Da muss man natürlich wieder gucken, wenn die Daten in der Cloud sind, das ist jetzt mein Hauptsafe, dann muss der auch entsprechend gesichert sein und verschlüsselt, sodass nur ich von meinem Endgerät darauf zugreifen kann.
Passwort-Safes bieten jetzt eine ganze Menge Firmen auch an gegen Bezahlung. Ist das was man im Zweifelsfall lieber annehmen sollte? Oder würden Sie sagen, da reichen auch die kostenlosen Angebote aus?
Das ist eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich ist eine bezahlte Software nicht besser als eine kostenlose Software. Aber es gibt auch bei den bezahlten sehr große Unterschiede. Es gibt da auch verschiedene Analysen. Ich glaube, die Stiftung Warentest hat da eine Analyse zugemacht.
Den Test kann man im Zweifelsfall nachlesen.
Genau. Ich denke, es hängt von den Kriterien auch von dem Nutzungsverhalten ab. Was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich zwingend die Synchronisation? Dann reicht mir vielleicht eine sehr einfache Software. Es gibt auch Software, und das würde ich immer empfehlen, die ein sogenanntes Audit hatte, wo sich unabhängige Experten die Software angeschaut haben und verifiziert haben, tut die auch genau das und ist die entsprechend sicher aufgebaut.
Mhm. Ein anderes Thema, über das wir unbedingt reden sollten, ist das Thema Backups, also Daten sichern. Frau Siegert, warum ist das im Zweifelsfall eine gute Idee?
Naja, wie gesagt, das analoge Leben spielt sich auch digital ab. Entsprechend viele Daten habe ich auch auf meinen Endgeräten drauf und die gilt es eben zu sichern, vor Datenverlust eben zu schützen. Und da gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten im Prinzip, ein Backup zu machen. Also einmal gibt es natürlich Backups vom Hersteller meines Betriebssystems beispielsweise, die ich machen kann. Ich kann aber auch ganz, ganz klassisch die externe Festplatte beispielsweise nutzen. Ich kann meine Daten in einer Cloud sichern. Wie der Kollege schon gesagt hat, ist es natürlich dort immer sehr, sehr wichtig, dass es eine sichere Cloud ist, dass, wie gesagt, Verschlüsselung vorliegt. Also Datensicherung hat eben auch was mit Datenschutz zu tun und entsprechend wichtig ist das Thema.
Herr Littger, was würden Sie in Sachen Backups empfehlen, so die 1, 2 wichtigsten Regeln?
Ja, die 1, 2 wichtigsten Regeln ist vielleicht die 3-2-1-Regel. Die besagt nämlich, dass Sie am besten 3 Kopien abspeichern von Ihren Daten und das auf 2 verschiedenen Technologien, zum Beispiel auf einem USB-Stick und Ihrer Festplatte und eine der Kopien bitte auch irgendwo extern, entweder im Safe vom Betrieb oder zu Hause zum Beispiel sicher ablegen, dann ist man
oder bei den Eltern in der Wohnung oder wie auch immer,
ja, jedenfalls getrennt. Immer Sie geheime Verstecke haben, da können Sie das dann ablegen, das ist sehr gut. Ich wollte noch einen Gedanken loswerden zum Passwort. Ich kann heute nicht gehen, ohne das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung in dem Zusammenhang erwähnt zu haben. Und das bedeutet für mich auch gerade dieses zielgruppenspezifische Aufklären, denn bei den Politikern sicher im Netz, die wir gerade auch auf kommunaler Ebene entwickeln, die haben einen Publikumsverkehr. her und da braucht man dann nochmal eine zusätzliche Sicherung.
Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Das kennt, glaube ich, immer noch nicht jeder.
Danke für die Frage. Das bedeutet im Grunde, was Sie mit der EC-Checkkarte auch machen. Sie haben einen Faktor, die Karte. In dem Fall ist das Ihr Passwort. Auf der anderen Seite haben Sie aber noch einen PIN bei der EC-Karte. Im Internet ist das dann Ihr zweiter Faktor, zum Beispiel das Handy. Und dann fragt Sie das Betriebssystem, sind Sie es wirklich?
Also ich gebe meine Benutzerdaten und mein Kennwort ein und dann kommt noch eine zusätzliche Abfrage. Und wie funktioniert die?
Der zweite Faktor kann zum Beispiel das Handy sein oder es ist ein USB-Stick, den Sie in Ihrer Hosentasche tragen.
Mit so einem Verschlüsselungschip drauf.
Absolut. Und das Schöne ist, inzwischen bieten das eigentlich alle großen Dienste an, wie man sie so kennt. Da muss man dann nur auf den Einstellungsbutton gehen und seine Handynummer zum Beispiel angeben. Dann kann kein Dritter mehr auf Ihr Konto zugreifen, selbst wenn er das Passwort kennt. Und gerade wenn Sie zum Beispiel mehrere Menschen an Ihrem PC lassen, das kommt ja manchmal vor, dann kann nur der darauf zugreifen, der den USB-Stick hat und sonst niemand. Und das ist eben sehr sicher.
Mein Name ist Stefan Römermann und bei mir hier im Studio in Berlin sitzen weiterhin Michael Littger vom Verein Deutschland sicher im Netz und Christian Dörr vom Hasso-Plattner-Institut. Und aus Leipzig zugeschaltet ist uns Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Vor den Nachrichten haben wir über das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwortmanager gesprochen und wir haben über Backups gesprochen. Dann wäre jetzt noch eine wichtige Frage, die große Schwachstelle Mensch. Warum ist das tatsächlich einer der größten Probleme, Herr Littger?
Ja, das ist eines der größten Probleme und es ist erstaunlich, dass manchmal auch nicht mehr passiert. Übrigens auch in Unternehmen. Ich sage immer, jeder Amateur kann heute eigentlich jedes florierende Unternehmen in den Ruin treiben. Und die Frage ist tatsächlich, warum dann nicht manchmal sogar noch mehr passiert. Also der Mensch ist der Faktor, um den es geht. Über 90% der Angriffe, die stattfinden und beobachtet werden, funktionieren über den Mitarbeiter. Insoweit muss man hier einfach mehr Unternehmen, mehr Sensibilität bei den Mitarbeitern auch schulen. Denn solche Angriffe sind vermeidbar, zum Beispiel über die E-Mail, die ich öffne, wo ich den Anhang dann also einfach mal mit öffne, obwohl ich gar nicht weiß, woher kommt das ganze Thema. Aber auch ganz andere Tricks wie den Anruf aus der angeblichen Finanzabteilung. Gib mir doch mal schnell euer PIN, und damit ich da auf ein Konto zugreifen kann.
Anruf ist da an der Stelle tatsächlich ein gutes Stichwort. Eine sehr häufige Betrugsmasche im Internet ist der Anruf von vermeintlichen Computersupport-Firmen. Darüber hat mein Kollege Jan Rehm mit einer Betroffenen gesprochen.
Dienstagmorgen, kurz vor 8:30.
Ich habe morgen früh einen Anruf bekommen. Ich lag noch im Bett, bin dann auf Englisch, war alles auf Englisch. Und sie sagten mir, also hier sei Microsoft.
Die über 70-Jährige aus Bamberg, nennen wir sie Martina Schulz, ist noch nicht ganz wach. Sie ahnt in diesem Moment noch nicht, dass sie dieser Anruf viel, viel Geld kosten wird.
Sie sagten mir, also hier sei Microsoft und auf meinem Computer sei ein Virus. Und ich bin dann hoch und habe den Computer angeschaltet und dann haben sie mir gesagt, gegen Zahlung von 300 Euro würden sie ein Programm installieren, das diesen Virus beseitigt.
Mindestens seit 2014 schon ist die Masche bekannt und noch immer fallen arglose Computernutzer auf den sogenannten Technical Support Scam herein. Dabei kontaktieren Kriminelle gezielt Anwender und bieten akute Hilfe, zum Beispiel wegen eines Virenbefalls an. In einer 2018 von Softwarehersteller Microsoft veröffentlichten Studie heißt es, rund 24% der Opfer wurden mittels Spam-Mails angesprochen, 16% angerufen. Jeden Monat registriere Microsoft, Stand 2018, international rund 11.000 Fälle. Und wenn die Nutzer nicht aufpassen, kann die Masche ziemlich teuer werden. So wie bei Martina Schulz.
Ich habe das Geld also eingezahlt und dann haben sie mir gesagt, es sei aus irgendeinem Grund nicht angekommen, ich soll das nochmal einzahlen. Und dann bin ich misstrauisch geworden und wollte das eigentlich nicht machen. Und dann habe ich aber gesehen, dass auf meinem Computer so eine Art Programm läuft.
Wirklich ein Schadprogramm? Das war nicht klar. Verunsichert schickte Frau Schulz ein zweites Mal 300 Euro. Nicht per normaler Überweisung, sondern per Geldtransfer an einen für solche Transfers berüchtigten Dienstleister. 600 Euro waren weg, doch die Betrüger hatten noch immer nicht genug.
Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Aber ich meine, sie hätten dann gesagt, es hätte wieder nicht geklappt und ich müsste mehr überweisen, damit ich mein altes Geld wieder zurückkriege. Und dann bin ich dann halt misstrauisch geworden und habe gesagt, nee, sie sind Betrüger, ich gehe jetzt raus. Und dann haben sie also immer auf Englisch geschrien, nicht den Computer ausschalten. Ich habe ihn dann doch ausgeschaltet.
Sie rief den Kundenservice von Windows-Hersteller Microsoft an, der ihr die Betrugsmasche bestätigte und zur Anzeige bei der Polizei riet.
Das habe ich auch gemacht und habe das dann geschildert. Und die haben gesagt, ja, ich sei also nicht die Erste, der das passiert sei. Und aber es ist da offensichtlich nichts rausgekommen. Ich habe dann später irgendwie Nachricht gekriegt, dass das im Sande verlaufen ist.
Dabei blieb es nicht. Die Kriminellen versuchten später noch einmal per Lastschrift Geld von ihrem Konto abzubuchen. Immerhin, das konnte Martina Schulz mit Hilfe ihrer Bank schnell zurückholen. Anders als die 600 Euro, die sie selbst gezahlt hatte, die sind weg. Dazu kamen die Kosten, den Rechner von einem Fachmann neu aufsetzen zu lassen. Insgesamt zahlte sie so mehrere hundert Euro.
Ich habe mir hinterher überlegt, also normalerweise bin ich nicht so blöd. Und es gab so ein paar einfache Indizien, da hätte ich nicht drauf reinfallen. Ich nehme an, ich war irgendwie zu verschlafen. Ich weiß es nicht. Also es ist passiert und es war mir eine Lehre auf jeden Fall. Ne?
Das war der Beitrag von Jan Rehm über Betrug durch vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter. Herr Littger, der Kollege hat da angemerkt, da lief im Hintergrund irgendein verdächtiges Programm auf dem Computer. Aber eigentlich war gar nicht so richtig sicher, ob das tatsächlich überhaupt irgendeine Schadsoftware ist. Man kann sich auch gar nicht so richtig sicher sein, dass so ein Anrufer tatsächlich nur Betrug ist, denn es gibt auch tatsächlich auch aktuell richtige Anrufer von Microsoft, habe ich gelesen, haben Sie mir vorhin auch noch gesagt. Wie kann ich mich als Verbraucher denn in so einer seltsamen Situation orientieren? Was geben Sie da für ein, zwei Tipps mit auf den Weg?
Ja, zum einen, dass es gar nicht die eine Regel gibt, um sich im Internet sicher zu verhalten. In dem Fall ist es tatsächlich bedauerlicherweise so, dass es tatsächlich auch Schwachstellen gibt bei dem Programm Microsoft, wo auch tatsächlich ein Support auch tatsächlich sie anrufen kann und sie Unterstützung anbietet. Was er niemals machen würde, und das ist schon sicher ein Merkmal für Betrug, nach Geld oder irgendwelchen vertraulichen Dingen fragen. Das würde also nicht passieren. Da muss die Alarmglocke losgehen. Ansonsten hat die Dame auch eben im Beitrag einerseits sehr richtig reagiert, dass sie irgendwann zur Polizei gegangen ist, dass sie beim Kundendienst auch angerufen hat und geklärt hat, kann das überhaupt sein, was hier gerade passiert. Es gilt einfach die Grundregel, Menschenverstand einschalten. Sie würden auch nicht einen Support in ihr Haus lassen und ihm einfach mal 300 Euro geben. Da würde man wirklich den Vergleich auch in das reale Leben mal machen. Würde ich das normalerweise denn tun? Und ein ganz konkreter Hinweis ist hier auch nochmal der Hinweis auf die SIBA-App, das Sicherheitsbarometer. Das sind einfach.
Das ist eine App, die Ihr Verein herausgebracht hat.
Das geben wir heraus, zusammen auch mit den Sicherheitsbehörden, wo ganz konkrete Entwicklungen gezeigt werden, aber so, dass man sie versteht und auch Hilfe bekommt und versteht, was ich jetzt in dem konkreten Fall tun kann.
Mhm. Frau Siebert, Sie haben eingangs schon gesagt, dieser Microsoft-Spam, der ist auch, diese Microsoft-Anrufe, die kommen auch bei Ihnen relativ häufig an. Da muss man vielleicht nochmal sagen, das sind nicht nur dumme Menschen, die darauf reinfallen, oder?
Genau, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also wir sagen ja immer, Menschenverstand einschalten. Ja, natürlich, sehe ich auch so. Aber es gibt einfach Situationen, in denen ja, die Menschen Dinge machen, ohne jetzt vielleicht großartig darüber nachgedacht zu haben. Und
was für Situationen werden denn da ausgenutzt oder welche Geisteszustände, sage ich jetzt mal?
Naja, also hat man ja auch bei der Dame gehört. Es war irgendwie sehr zeitig am Morgen. Man hat halt viele andere Dinge im Kopf, ist vielleicht gerade erst aufgestanden. Also ja, in der Regel, ähnlich wie wir den Vergleich auch schon gezogen haben bei Haustürgeschäften, Überrumpelungssituationen. Situationen, wo ich halt sehr, sehr schnell vor eine Entscheidung gestellt werde. Und wenn mir jemand sagt, mein Computer ist bedroht von Viren und da könnte jetzt was Schlimmes passieren, kann das natürlich schon einen enormen Handlungsdruck verursachen.
Was würden Sie denn sagen? Was sind die wichtigsten Alarmsignale, die es da gibt? Also bei welchen Dingen sollte ich zumindest irgendwie vorsichtig werden?
Also immer dann, wenn mich jemand ungefragt anruft, würde ich dazu raten, selbst gehen wir mal davon aus, es wäre in dem Fall ein richtiger Microsoft-Mitarbeiter gewesen, ja, würde ich erst mal sagen, auflegen. Und man kann ja dann Microsoft anrufen und fragen, ob da wirklich ein Mitarbeiter angerufen hat. Aber ich würde ungefragte, sozusagen unbestellte Anrufe oder Telefonate nicht führen. Und vor allen Dingen würde ich niemals meine Daten dort angeben. Also das ist ganz wichtig. Also sobald es dann darum geht, ja, sagen Sie mir doch vielleicht nochmal, wo Sie wohnen, damit man vielleicht auch eine konkrete Adresse dann nochmal rausbekommt, oder geben Sie uns Zahlungsdaten von sich, an der Stelle sollten alle Alarmglocken läuten. Das ist nicht die Regel. Also das denke ich, sollte auch kein seriöses Unternehmen machen in der Art und Weise. Und mir ist aber nochmal wichtig zu sagen, dass es deshalb so wichtig ist, Präventionsangebote auch zu fördern. Das heißt, Medienbildung ist ja eigentlich hier der Grundstein, den man legen muss für ja alle Digitalisierungsbemühungen. Ja. Und ich denke, digitaler Verbraucherschutz ist dort sehr, sehr, sehr wichtig, und Maßnahmen zu ergreifen, Schulprojekte zu fördern, solche Dinge, ja auch in Seniorenvereine zu gehen, einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Leute entsprechend auch vorbereitet sind auf solche Situationen und überhaupt wissen, dass solche Situationen auch entstehen können.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Herr Dörr, der Faktor Mensch, der wird ja auch durchaus mit E-Mails ausgenutzt. Das Stichwort Phishing ist ja schon gefallen. Also diese E-Mails, mit denen versucht wird, irgendwelche seltsamen die Benutzerdaten beispielsweise auszuforschen. Was gibt es denn da bei E-Mails vielleicht auch für Alarmsignale, Dinge, auf die ich unbedingt achten sollte oder die mich zumindest skeptisch machen sollten?
Also Phishing ist nichts anderes als ein Social Engineering Angriff. Also ich probiere
herumprobieren.
Soziales herumprobieren. Im Wesentlichen, ich probiere, sagen wir mal, das Gehirn meines Gegenübers zu massieren, dass er mir auf meine Masche reinfällt. Und das kann per E-Mail oder das kann auch per Telefon passieren. Was sind so übliche Punkte, wo man misstrauisch sein sollte? Das erste ist, es wird eine Frist gesetzt. Wenn Sie nicht bis zu dem Datum, das und das man passiert irgendwas Schlimmes, Anwaltsschreiben, Inkasso und Ähnliches, die Fristen oftmals viel zu kurz, sodass man sich auch nicht Hilfe holen kann. Das ist schon mal das erste Warnsignal. Das zweite ist oftmals, es gibt irgendwie ein knappes Gut, eine Möglichkeit. Sie kennen das vielleicht, haben Sie schon mal diese E-Mail bekommen, der Prinz aus Afrika, der schnell irgendwie das Geld auseinander schaffen möchte. Was auch sehr beliebt ist, ist die Frage um Hilfe. Wir sind sehr soziale Wesen und darauf spielt das zum Beispiel der Angriff innerhalb der Unternehmen an. Jemand ruft das dann an eine Abteilung an, ich brauche mal eben Hilfe oder ich brauche diese Informationen, um diese Maske auszufüllen. Also im Wesentlichen, dass die Hilfsbereitschaft auszunutzen, Drohungen von Autoritäten, die Polizei oder der Chef, das ist diese E-Mail, ich muss mal eben 1 Million Euro in dem Unternehmen überweisen. Was mich auch misstrauisch machen sollte, ist, wenn jemand Geld fragt und auch auf eine Art und Weise, wie ich das Geld nicht zurückholen kann. Sowas wie Western Union anstatt einer Lastschrift, die ich stornieren kann. Und generell immer, wenn jemand Kontakt aufnehmen würde, das sagte auch die Frau Siegert, angenommen die Bank ruft Sie an, sagen Sie, ich habe es zur Kenntnis genommen, legen Sie auf und rufen die Bank an mit der Telefonnummer von der Webseite.
Nur ganz kurz noch, das können auch durchaus vermeintlich Absender sein, die ich kenne. Ne? Das ist ja nicht so, dass diese E-Mails nur vom seltsamen Prinzen aus Nigeria kommen, sondern da kann auch durchaus mal der Name von meinem Jugendfreund oder Ähnlichem drinstehen. Wie kommen die an diese Namen?
Ja, das ist interessant. Namen legen wir ganz frei im Internet an. Ich kann mich natürlich in LinkedIn, in Facebook informieren, wer dann diese, wen ich kenne, und dann sehr, sehr customisiert Informationen, sehr gute, vorbereitete E-Mails schicken. Da sind wir dann nicht mehr beim Phishing-Angriff. Also Phishing bedeutet, ich sende dieselbe E-Mail an 100.000 Leute raus und irgendjemand, sagen wir mal, nur 1% klickt drauf. Dann sprechen wir vom sogenannten Spear-Phishing, und das sind dann wirklich gezielte Angriffe auf mich als Person mit Informationen, die dann auch unglaublich authentisch wirken können.
Aber auch da gibt es eben ein Warnsignal, da will jemand irgendwelche Informationen von mir haben, jemand will Geld haben. Da muss man immer vorsichtig sein.
Genau, und generell keine Panik, wenn auch so eine E-Mail in der Frist ankommt mit einer Drohung, ein Virus hat sie befallen. Abstand, kurz drüber nachdenken, Leute mit drüber sprechen und dann mit gesundem Menschenverstand nochmal die Sache nach einer Stunde anschauen oder am nächsten Tag. So dringend sind die Fristen dann doch nicht.
Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Melzer aus Ingolstadt, und es geht um das Thema IBANs. Frau Melzer, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Morgen, hier ist Melzer. Ich mache noch kein E-Banking, aber ich habe eine Frage. Man wird ja zum Beispiel so, wenn man sich für einen Kurs anmeldet, immer mal gefragt nach der SEPA-Lastschrift und dann muss man die IBAN angeben. Ja, jetzt schreibe ich denen eine offene E-Mail oder ich mache einen Ausdruck auf einem Formular, schreibe es dort rein und will das Ganze jetzt als Scan, weil es einfacher ist, mit offenem E-Mail kommunizieren und hinschicken. Ist das riskant?
Okay. Frau Siegert, vielleicht an Sie die Frage. Muss ich, wenn ich jetzt die IBAN irgendwohin übermittle, muss ich da besonders vorsichtig sein? Und welche Arten, würden Sie sagen, sind da im Zweifelsfall am besten?
Also natürlich, es geht um Bankdaten, um sehr sensible Daten. Natürlich muss ich vorsichtig sein. Das heißt, ich sollte, wenn ich im Online-Bereich meine IBAN preisgebe, darauf achten, dass es sich um eine sichere Seite handelt. Also das kann ich ja auch an dem Symbol oben HTTPS beispielsweise erkennen. Und dieses Schloss, was man ja auch beim Online-Banking immer hat, dass es sich um eine verschlüsselte Kommunikation handelt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich natürlich auch davon abraten.
Per E-Mail zu verschicken als eingescannt, hier gibt es Kopfschütteln in der Reihe. Herr Dörr, warum sind Sie da skeptisch?
Ja, das kann ich einfach so ganz einfach beantworten. Was ist eine E-Mail? Eine E-Mail hat die Äquivalenz der Sicherheit von einer Postkarte. Würden Sie Ihre IBAN auf eine Postkarte schreiben und die in der Post an den Adressaten senden? Jeder entlang des Weges kann diese Postkarte lesen.
Also dann doch lieber auf der Webseite eingeben, wenn da eben dieses Schlosssymbol ist?
Auf jeden Fall. Oder ich fülle das Formular aus, das mache ich persönlich und schicke es per Post in dem geschlossenen Brief.
Und Fax wäre auch im Zweifelsfall, klingt ein bisschen altmodisch, wenn wir hier über das Online reden, aber...
Fax ist sicherer definitiv als eine E-Mail.
Okay. Ja, Frau Melzer, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen helfen. Also im Zweifelsfall eher auf der Online-Seite eingeben als per E-Mail verschicken.
Jawohl, vielen Dank. Ich bleibe altmodisch.
Dankeschön.
Danke, wiederhören.
Und ein zweiter Hörer, Herr Fricke aus Berlin. Und bei Ihnen geht es ums Stichwort Werbung, wenn ich das gehört habe. Hallo, Herr Fricke.
Ja, guten Tag, Herr Römerberg. Fricke. Ich habe Folgendes seit etwa 2 Monaten verstärkt hier in Berlin festgestellt. Restaurants und auch andere Geschäfte tauchen mit Werbung bzw. mit Nachfragen bei mir im Handy auf, wie mir der Besuch bei Ihnen gefallen hat. Also, dass jemand ungefragt merkt, dass ich ein Handy dabei habe und mir derartige Nachrichten schickt, finde ich schon ungeheuerlich. Und die Krone des Ganzen ist mir vorgestern passiert. Ich kann es sagen, auf dem Kurfürstendamm, habe meinen Wagen dort abgestellt, saß dort drin, von einer großen Parfümeriekette, die Luftlinie vom Parkplatz 15 Meter entfernt war, aber ich definitiv nicht drin war, fand sich bei mir auch im Handy wieder.
Okay.
So, ja, da habe ich einfach Angst, Entschuldigung, den letzten Satz, da habe ich einfach Angst, dass man dann auch andere Sachen bei mir abhören kann, wenn jemand ungefragt dort reinkommt.
Ja, die Frage ist angekommen. Herr Fricke, Entschuldigung, Herr Littger, was können Sie Herrn Fricke sagen? Was steckt dahinter? Woher wissen denn diese Unternehmen, wo ich gerade bin?
Also der Standort Ihres Handys ist natürlich bekannt, oder das ist nicht natürlich, aber das ist leider so, dadurch, dass Sie zum Beispiel...
Ja, also die Parfümerie sollte den ja eigentlich nicht kennen, denke ich.
Persönlich kennt sie ihn auch nicht, aber sie sieht zum Beispiel, dass er sein WLAN zum Beispiel geöffnet hat an seinem Handy, und dadurch gibt es eben die Möglichkeit, ihn zu lokalisieren und tatsächlich dann auch die Möglichkeit, ihn mit solchen Nachrichten zu behelligen, will ich jetzt fast sagen. Wobei eben der üblichere Fall, den er zunächst beschrieben hat, der ist eigentlich der relevantere Fall. Das heißt, ich gehe auf eine Webseite und werde im Anschluss gefragt, und wie hat Ihnen das Angebot gefallen, oder möchten Sie mehr Informationen haben über einen Dienstleister, der auf dieser Webseite eine Werbung geschaltet hat. Das ist unter Umständen sehr lästig, und deshalb kann man hier auch Vorkehrungen treffen. Man kann beispielsweise auch in seinem Computer die Möglichkeit, zum Beispiel Pop-ups zum Beispiel auch ausstellen. Das sind auch ungefragte Werbenachrichten, die man natürlich aus dem Computer bekommt. Von daher kann man in dem Bereich der Einstellungen auch auf dem Handy Dinge verändern. Beim Thema Datenschutz ist meistens der Unterpunkt, und da einfach die Dinge mal ausblenden, wo man sagen möchte, das will ich nicht.
Standortverlauf und ähnliches.
Standortverlauf gehört dazu.
Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen zumindest ein kleines bisschen weiterhelfen. Auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis auf das Thema, Herr Fricke.
Ja, ich bedanke mich und wünsche Ihnen allen in Ihrer Runde einen angenehmen Tag noch.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke. Vielleicht kommen wir noch zu einer Handvoll, ich sag mal, kleinen Computermythen. Nein, einen Punkt wollten Sie noch ansprechen, Herr Dörr. Sie wollten noch was sagen zum Thema Backup und Verschlüsselung. Das haben wir eben vergessen. Also man soll Backups machen, das ist ganz wichtig. Und Backups in der Cloud sind beispielsweise ja auch eine Möglichkeit. Aber es ist wichtig, die zu verschlüsseln. Nicht nur in der Cloud, sondern im Zweifelsfall auch anderswo. Warum?
Richtig. Also die 3-2-1-Regel, das ist, denke ich, eine gute Anleitung.
Sagen das nochmal, 3-2-1, ganz kurz, was war das nochmal?
Sie wollen verschiedene Backups haben auf verschiedenen Medien an verschiedenen Orten.
Drei Backups insgesamt machen oder drei Orte?
Auf
Und Technologien auch. Das heißt also in drei Kopien absichern meine Daten, das auf verschiedenen Trägern, ein USB-Stick zum Beispiel und meinem Laufwerk auf dem PC und ein mobiles Speichermedium irgendwo auch verstecken, wo zum Beispiel auch das Feuer oder der Dieb nicht drankommt.
Genau, weil es kann ja auch das Haus abbrennen oder Wasserschaden oder ähnliches. Genau. So, also, jetzt habe ich diese Backups, will ich anlegen. Warum, wie verschlüssel ich die?
Jetzt geht es nämlich genau darum, Sie haben gerade gehört, das eine Backup wollen Sie verstecken und dann ist natürlich das Risiko, Sie machen das wie das Eichhörnchen und finden das Backup nachher nicht wieder.
Jemand
anderes. Und dann kann natürlich jemand komplett Zugriff auf Ihre Daten haben. Das heißt, wenn die Bedrohung ist, dass Ihre Festplatte kaputt geht, wollen Sie ein externes Backup haben. Das ist absolut richtig. Aber diese Festplatte soll verschlüsselt werden, wenn Sie den USB-Datenträger verlieren zum Beispiel. Aber auch, wenn Ihr Rechner kaputt geht und Sie müssen den zum Beispiel im Rahmen einer Garantieleistung einschicken, dann möchten Sie die gesamte Festplatte verschlüsselt haben, sodass, wenn diese Festplatte ausgebaut wird und zum Beispiel dann wieder recycelt wird, dass es dann keine Schwierigkeiten geben kann. Und das ist in sehr prominenten Fällen im letzten Jahr kaputt gegangen, wo zum Beispiel Behördenrechner recycelt worden sind und dann auf eBay die Festplatten aufgetaucht sind. Das ist einfach der eine Punkt. Und der andere Teil ist, Sie wollen auch die Backups so machen, um sich zum Beispiel gegen Ransomware zu schützen, die Ihre Festplatten verschlüsseln, dass diese Backups nicht überschrieben werden können. Und da können Sie zum Beispiel sowas wie DVDs oder Blu-rays nehmen. So eine moderne Blu-ray, fast 100 GB, das sind schon eine ganze Menge persönliche Dokumente und Fotos, die da drauf passen. Weil dann, wenn so ein Kryptotrojaner kommt und Ihre gesamten Rechner verschlüsselt, dann verschlüsselt der natürlich auch die externe Festplatte, die USB-Geräte mit, die dann gerade angesteckt waren. Und die CD, die wird einmal geschrieben und die kann dann nachher nicht mehr verändert werden. Das heißt, man müsste beide Verfahren und deswegen auch die zwei unterschiedlichen Medien, um sich dagegen zu schützen.
Mhm. Vielleicht nochmal ein anderer wichtiger Mythos. Meine Daten scheinen ja irgendwie für niemanden interessant zu sein. Frau Siebert, was würden Sie denn dazu sagen? Sind meine Daten tatsächlich für niemanden interessant?
Also man sagt ja so schön heute, die Daten sind das Gold unserer Zeit, das Öl und so weiter. Also unsere Daten sind sehr, sehr, sehr interessant. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, da ja die unmittelbare Wirkung, sage ich mal, davon, wenn ich jetzt beispielsweise auf verschiedensten Nutzerkonten, heute muss man sich ja überall anmelden, am besten mit seinem kompletten Datensatz, dass mir nicht unmittelbar klar ist, was damit passieren kann. Ich habe nicht eine unmittelbare negative Konsequenz daraus. Und ich glaube, das ist das Problem für viele Verbraucher, dass sie denken, naja, ich kann es ja kostenlos haben, aber zum Preis sozusagen der Daten, die man dafür preisgibt. Aber dieses Bewusstsein ist noch nicht richtig verinnerlicht worden. Und dann kommt es halt dazu, dass beispielsweise Identitätsdiebstähle bei uns landen, dass Profile von Leuten gebildet werden, dass man nur noch in seiner eigenen Filterblase lebt. Das sind ja die ganzen Konsequenzen, die daraus resultieren.
Ein anderer Mythos, über den ganz, der offenbar auch recht verbreitet ist, dass man sich Schadsoftware ja eigentlich nur auf irgendwelchen dubiosen Seiten, Pornoseiten oder sonst was einfängt. Herr Littke, was sagen Sie denn dazu?
Das ist ein Mythos, den sollte man mal schnell auf den Müllhaufen werfen. Ich bekomme Schadsoftware in allen möglichen Situationen, wenn ich im Internet bin. Das kann sogar der Werbebanner auf einer seriösen Nachrichtenseite sein, der mit einer Schadsoftware hinterlegt ist.
Ein Glück, dass es beim Deutschlandfunk keine Werbung gibt. Ja, und dann noch die Frage Mac und Linux. Da sagen ja viele Leute, ich habe einen Mac-Rechner oder ich habe einen Linux-Rechner. Ich muss mir eigentlich um Viren überhaupt keine Gedanken machen. Was sagen Sie dazu, Herr Dörr?
Ja, da müssen wir eigentlich wieder auf meinen Anfangspunkt zurückkommen. Welche Angreifer gibt es? Der Sie gezielt angreifen möchte oder der einfach die Straße runterläuft? Und jetzt ist genau der Punkt, Windows-Rechner gibt es sehr, sehr viele, Linux-Rechner gibt es sehr, sehr wenige, Mac auch. Das lohnt sich einfach viel mehr, auf Windows anzugreifen. Das heißt, auch deswegen suchen mehr Leute da die Verwundbarkeiten und so weiter.
Also man hat etwas mehr Ruhe, aber man ist nicht wirklich sicher.
Nun,
also der Gelegenheitskriminelle wird es eher nicht auf mich anlegen.
Sie sind sicherer, aber Sie sind jetzt nicht sicher. Es gibt ein paar architekturelle Unterschiede. Zum Beispiel auf Linux arbeiten Sie generell nicht als Administrator. Wenn Sie das zum Beispiel auf Windows beherzigen, sind Sie schon ganz ein Stück weiter. Ob ich jetzt generell sagen würde, dass Linux- und Mac-Programme generell sicherer programmiert sind, das kann ich so nicht unterschreiben. Ist einfach eine Frage wo kann ich der Kriminelle den meisten Nutzen rausziehen? Und das ist aktuell Windows.
Ja, unser Thema heute im Marktplatz: Backups, Sicherheitssoftware und mehr, Schutz vor Datenverlust und Cyberkriminellen. Und wir melden uns nach den Nachrichten wieder. unser Thema heute: Backups, Sicherheitssoftware und mehr Schutz vor Datenverlust und Cyberkriminellen. Mein Name ist Stefan Römermann und bei mir hier im Studio in Berlin sitzen weiterhin Michael Littger vom Verein Deutschland sicher im Netz, Christian Dörr vom Hasso-Plattner-Institut und aus Leipzig ist uns zugeschaltet Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Einer der weiteren Mythen, die immer noch über Internetsicherheit kursieren, ist, man braucht unbedingt eine zusätzliche Sicherheitssoftware auf dem Rechner. Firewall und Virenschutzprogramm muss man unbedingt installieren. Und auf vielen Rechnern sind die ja auch schon vorinstalliert als kostenlose Probeversion, die dann aber ganz schnell in ein Abo fließen sollen. Herr Littger, was würden Sie denn da sagen? Brauche ich tatsächlich, wenn ich jetzt einen Windows-Rechner habe, aktuelles Windows, muss man sagen, Windows 10, brauche ich dann unbedingt noch einen zusätzliches Antivirenprogramm?
Also die gute Nachricht ist, wenn Sie ein aktuelles Windows 10 Programm haben und auch die Updates immer aktivieren, wie wir das ja eben schon besprochen haben, dann sind Sie relativ sicher. Es gibt natürlich für die Feinschmecker immer noch Unterschiede. Das heißt zum Beispiel, dass ausgehende Daten von der Firewall von Defender zum Beispiel nicht gescannt werden oder abgeschirmt werden. Das hat was mit Trojanern zu tun, die dann aktiv werden können. Dafür kann man sich nochmal zusätzlichen Schutz einkaufen. Aber wie Sie gefragt haben, erstmal ist da auch Beruhigung angesagt.
Also vielleicht nochmal ganz kurz. Also der Defender ist zum einen tatsächlich vorinstalliert bei Windows 10. Der ist einmal ein Virenscanner und schaut, was auf meinen Rechner kommt. Auf der anderen Seite deckt der aber auch diese Funktion der Firewall ab. Firewall soll ja quasi irgendwie eingehende Verbindungen und also den Internetverkehr irgendwie überwachen. Herr Dörr, brauche ich noch eine separate Firewall bei Windows 10?
Brauchen Sie die? Weiß ich nicht. Aber Sie haben sie wahrscheinlich ohnehin. Weil
also ich habe einfach diese Firewall vorinstalliert auf dem Windows-Rechner.
Also generell, eine Firewall ist ein Tool, ist ein Teil eines Portfolios, was jeder haben sollte. Das ist in Windows mitgeliefert. Und darüber hinaus haben Sie wahrscheinlich ohnehin eine zweite Firewall, nämlich in Ihrem Router, den Sie von Ihrem Internetprovider bekommen haben. Auch da steckt eine Firewall drin, die dann entsprechend Datenverkehr abschirmt. Und was macht das? Es verhindert einfach das Risiko, dass jemand zu Programmen sich verbindet von außerhalb im Internet. Was man da vielleicht noch auf achten sollte, wäre, dass so Funktionen wie UPnP, Universal Plug and Play, ausgeschaltet sind. Da können nämlich bestimmte unsichtige Geräte, wie zum Beispiel IoT-Geräte, der Firewall sagen, bitte öffne mal diese und jede Türen und Fenster. Und das kann dann sehr schnell zu Desaster führen. Das hat es auch in der Vergangenheit. Das ist eine Funktion, die braucht fast keiner. Und das kann man generell ausschalten. Aber grundsätzlich mit diesen zwei Lösungen fahren sie sehr gut.
Und wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Krause. Sie haben eine Frage zum Thema neue Handys. Was ist Ihre Frage, Frau Krause?
Genau. Birgit Krause-Göttingen, ich möchte mir ein modernes Handy kaufen. Wie sichere ich es professionell ab? Wo bekomme ich dazu professionelle Informationen, um zum Beispiel zu verhindern, dass jemand große Datenmengen auf meine Kosten im Internet runterlädt, was ich gar nicht nutzen würde? Und muss ich etwas beachten, wenn ich im Ausland, in Großbritannien oder in Asien unterwegs bin?
Okay, die Frage ist angekommen. Ob wir sie in aller Tiefe beantworten können, das weiß ich nicht. Aber vielleicht zuerst die Frage, Herr Littger, wo bekomme ich denn tatsächlich Informationen, wie ich jetzt beispielsweise ein Handy einrichte? Es gibt ja tatsächlich eine ganze Menge Anlaufstellen im Netz zu dem Thema, ne?
Ja, und das ist vielleicht auch ein Mythos, dass es immer noch nicht so ganz viel gibt. Und da muss ich auch mal appellieren, sich auch mal schlau zu machen, was gibt es alles schon? Und auch sich zu überlegen, in welchen Tätigkeiten brauche ich Unterstützung? Wenn ich einen Verein, ein Ehrenamt fühle, gibt es die digitale Nachbarschaft mit über 50 Anlaufstellen bundesweit. Da wird mir konkret geholfen in meinen Alltagsthemen, zum Beispiel auch bei neuen Handys. Wenn ich Grundschullehrer bin, DigiBits, digitale Bildung trifft Schule, zeigt mir, wie ich in jedem Fachunterricht Digitalkompetenzen vermitteln kann. Also das sind wirklich Angebote auch im Seniorenbereich. Der digitale Engel, der als Bus zu Ihnen kommt, wenn Sie da ein Volksfest, ein Marktplatzfest organisieren. Das sind echte, engagierte Initiativen, die auch von Unternehmen und der Bundesregierung unterstützt werden.
Nun war jetzt die Frage ganz konkret, wenn ich mein neues Handy einrichte, was wären denn da tatsächlich die ersten ein, zwei Schritte, die ich da auf jeden Fall machen soll, um das abzusichern?
Ganz wichtig schon mal, es ist ein neues Handy, das haben Sie völlig richtig sich vorgenommen, denn die alten Handys im Gebrauchtwarenmarkt unbedingt großen Bogen dran vorbeimachen. Das sind oft die alten Betriebssysteme, die auch nicht mehr sicher sind. Neues Handy ist schon mal ein guter Schutzzugang. Und zweitens...
Also gebrauchte Handys, die sagen wir mal älter sind als ein Jahr, davon auf jeden Fall die Finger lassen.
Der zweite Gebrauchtwarenmarkt bei Handys, Finger davon lassen und dann auf die neuen Modelle setzen und auch die Updates der Betriebssysteme unbedingt also durchführen. Einen konkreten Hinweis würde ich aber trotzdem geben, wenn Sie ins Ausland fahren, dann gibt es je nachdem tatsächlich den Tipp, schalten Sie das WLAN aus. Das war in der Sendung ja heute auch schon mal ein Thema. Das WLAN ist so ein bisschen die Schnittstelle, auf die man auf leicht auf Ihr Handy draufkommen kann. Und die können Sie sehr leicht über die Einstellungen in Ihrem neuen Handy dann abschalten. Und da sind Sie dann auch im Ausland oder auch in irgendwelchen Regionen vor unbefugten Zugriff relativ sicher.
Mhm. Über die Verbraucherzentrale Informationen?
Ja, das geben wir doch an Frau Siegert von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Gibt es da auch bei der Verbraucherzentrale Informationen?
Genau, also im Grundsatz können Sie sich bei jeder Beratungseinrichtung der Verbraucherzentrale auch zu solchen Thematiken beraten lassen. Wo kamen Sie jetzt her? Aus Göttingen, genau. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob es in Göttingen direkt eine Beratungsstelle gibt, aber auf jeden Fall irgendwo in der Umgebung, genau, Verbraucherzentrale Niedersachsen, genau, dort einfach anrufen, anfragen, sich einen Termin geben lassen und ich denke, das...
Und auf den Webseiten der Verbraucherzentralen gibt es natürlich auch jede Menge Informationen zu IT-Sicherheit.
Genau,
ne?
Genau.
Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist das Thema Online-Banking. Das ist mal zwischendurch irgendwie kurz angeklungen. Frau Siegert, was würden Sie denn da sagen? Online-Banking, kann man das bedenkenlos machen? Kann man Online-Banking machen oder sollte man da angesichts dieser ganzen Sicherheitsrisiken eher einen großen Bogen drum machen?
Also ich würde sagen, wäre vielleicht auch heutzutage ein bisschen lebensfremd, nicht mehr zu sagen, man kann kein Online-Banking machen. Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Aber wenn ich mich dafür entscheide, ist es halt wie bei allen Sachen so, dass ich darauf achte, dass ich auf einer sicheren Seite bin. Also dass beispielsweise, wenn ich jetzt bei der Comdirect oder bei der Sparkasse bin und meine Seite aufrufe, dass dort wirklich HTTPS und das Schloss oben mit eingeblendet ist. Denn es gibt natürlich auch bei solchen Sachen Fake-Sachen, ja, da wird eine Oberfläche...
Da bekomme ich eine E-Mail zugeschickt mit einem Link, genau, klicke drauf und dann sieht es aus wie die Seite der Bank.
Ja, genau. Also solche Sachen gibt es natürlich auch und natürlich gibt es dort keinen hundertprozentigen Schutz. Wichtig ist natürlich auch, dass das Ganze gut durch Passwörter abgesichert ist, dass ich vor allen Dingen, also gibt es auch viele Leute, die sich ja diese Online-Banking-Apps auf Smartphone installieren, dass auch dort ein richtiger Passwortschutz drauf ist, dass ich nicht nur einfach draufklicke und es geht auf und man sieht all meine Kontodaten. Also wenn das Handy mal geklaut wird, könnte das richtig nach hinten losgehen. Also das ist das Allerwichtigste. Und dann denke ich, ja, natürlich kann man Online-Banking verwenden.
Es kommt immer wieder mal zu Fällen, dass Leuten beim Online-Banking Geld irgendwie abgeluchst wird. Wie häufig bleiben denn tatsächlich wirklich die Kunden auf dem Schaden sitzen? Ich habe gehört, es gibt häufig eine Menge Rennereien, aber am Ende nimmt in fast allen Fällen tatsächlich die Bank den Schaden.
Ist das eine Frage an mich? Oder?
Ja, genau, ja. Das wollte ich.
Ja. Also es kommt natürlich drauf an, erstmal warum sind ja irgendwelche Buchungen über mein Konto gemacht worden. In der Regel zeigen sich natürlich auch Banken dort kulant, auch wenn es ja vielleicht auf ein fahrlässiges Verhalten von mir selber zurückzuführen ist. Wenn es sich natürlich um Sicherheitslücken im System handelt, dann ist ohnehin die Bank dafür haftbar und muss mir entsprechende Beträge erstatten. Aber es gilt natürlich umso mehr, dass ich nicht selber grob fahrlässig handle und beispielsweise meine Bankdaten mir irgendwie an meinen Rechner draußen dran klebe oder im Portemonnaie habe.
Oder unverschlüsselt irgendwie oder, auf dem Rechner speichere.
Genau, unverschlüsselt auf dem Rechner speichere. Also da muss ich natürlich auch, habe ich eine gewisse Mitwirkungspflicht an der Stelle.
Herr Littger, würden Sie denn vielleicht den Verbrauchern in Sachen Online-Banking noch ein, zwei wichtige Ratschläge mit auf den Weg geben, worauf man da achten soll oder die häufigsten Fehler, Missverständnisse?
Ja, das Besondere bei Banking und der Frage ist ja, dass es jetzt auch eine EU-Richtlinie gibt, wo der zweite Faktor pflichtend geworden ist. Das heißt, man ist doppelt geschützt.
Also ich melde mich an, gebe meine Kontonummer ein und mein Passwort und dann wird beispielsweise eine SMS mit einer TAN oder so abgefragt oder ich habe eben diese TAN-Generatoren oder ähnliches, ne?
So wie Sie beschreiben, beziehungsweise wenn ich auf dem Handy selber bin, muss ich da nochmal eine besondere Nummer eingeben, sodass ich auch wirklich weiß, ich kenne nur die Nummer und sonst niemand. Wir haben diese Studie, diesen Sicherheitsindex auch dazu erhoben und es ist tatsächlich relevant, also 5% der Verbraucher geben an, hier eigene Vorfälle erlebt zu haben und wie auch gerade die Kollegin sagte, sie werden oft durch Kulanz dann auch erstattet. Das ist eine gewisse Beruhigung auch, finde ich, fürs Online-Banking und insoweit kann man insgesamt sagen, hier hat sich viel getan. Hier hat sich auch viel entwickelt technologisch. Das spezielle Thema hat gewissermaßen auch Vorbildcharakter, denke ich, für andere Dienste, die da noch nicht so weit sind.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Andreas Böning. Und der meldet sich aus Frankreich, sehe ich hier gerade. Das ist ja sehr schön, dass Sie uns in Frankreich zuhören. Aber die Geschichte, die Sie haben, ist nicht so schön. Ihre E-Mail ist gekapert, lese ich hier. Herr Böning, ja. Was hat es damit auf sich?
Ja, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Also das Perfide ist, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden von Freunden, die mir gesagt haben, sie hätten E-Mails bekommen, in denen nachgefragt wurde, Geld zu überweisen oder andere Sachen. Und die waren doch sehr irritiert und ich selber auch. Und ich habe jetzt da eine Frage. Ich muss ja jetzt, damit ich wieder richtigen E-Mail-Verkehr habe, meine E-Mail-Adresse komplett ändern. Also ich muss Geschäftspartner informieren, ich muss Freunde, Verwandte informieren. Und jetzt meine Frage. Ich habe meinen normalen Klarnamen als E-Mail-Adresse angegeben und jetzt muss ich ihn ändern. Ist dieser Klarname jetzt ein für alle Mal verdorben? Hm? Muss ich mir jetzt einen komplett neuen Namen aussuchen? Und wenn ja, gibt es da Hinweise, wie man den Namen akquiriert?
Ja, meine Experten haben mitgehört. Ich stelle aber noch mal eine Verständnisfrage. Können Sie selber noch auf Ihr E-Mail-Postfach zugreifen? Können Sie noch Ihre E-Mails abrufen? Nein, das geht auch nicht mehr.
Okay. Nein, also ich kriege keine E-Mails. Ich kann welche verschicken, aber ich kriege keine E-Mails mehr und ich
Sie können sich da nicht mehr anmelden, das geht nicht mehr. Okay, Herr Dörr, was würden Sie sagen, was kann man einem Hörer in dieser Situation raten? Gibt es eine Möglichkeit, überhaupt an dieses System, überhaupt wieder an das Postfach wieder ranzukommen?
Ja, also Herr Böning, ich würde an Ihrer Stelle erstmal Kontakt mit Ihrem Internetprovider aufnehmen, der Ihnen diese E-Mail-Konten zur Verfügung stellt.
Der E-Mail-Anbieter oder der Internetanbieter, je nachdem.
Genau, Internet-Service-Provider. Jetzt wäre die interessante Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also grundsätzlich, und das schließe ich aus Ihrem Beschreibung hier, dass möglicherweise jemand die Zugangsdaten abgegriffen hat. Das kann aus verschiedenerlei Hinsicht passieren. Zum Beispiel, Sie haben ein offenes WLAN verwendet und jemand hat da mitgeschrieben. Und hat jetzt Sie damit ausgesperrt. Es kann auch sein, dass Sie irgendwie eine Schadsoftware auf dem Rechner hatten und da die Passwörter mitgeschnitten worden sind. Grundsätzlich, das in Ihrem Fall liegt das nicht vor, aber ich will es nochmal der Vollständigkeit erwähnen. Es muss nicht unbedingt sein, dass jemand Zugang zu Ihren E-Mails hat, um mit Ihrem Namen halt E-Mails zu versenden. Das also kann
wenn,
man.
Wenn Freunde sagen, ich habe von dir eine E-Mail bekommen, dann heißt das nicht, dass mein E-Mail-Fach notwendigerweise gehackt ist.
Nein. Dann wird einfach nachgeschaut, wen ich möchte jetzt den Herrn Müller angreifen und ich gucke online nach, wen kennt der Herr Müller denn eigentlich auf LinkedIn oder auf Facebook und sende dann im Namen von jemand anderes entsprechende E-Mail, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie draufklicken.
Das ist tatsächlich, darüber haben wir eben schon mal gesprochen, aber in dem Fall scheint es ja tatsächlich so zu sein, wenn er selber auf dieses Postfach nicht mehr zugreifen kann, dann ist das wohl tatsächlich irgendwie gehackt worden.
Also das ist tatsächlich eine Ferndiagnose nach Frankreich. Ich denke, es wird vielleicht eine Malware sein. Es kann auch sein, dass die Kontaktdaten abgegriffen worden sind. Hier kann Ihnen jetzt der E-Mail-Provider helfen.
Also die E-Mail-Adresse ist nicht notwendigerweise für immer verloren.
Ja, das Kuriose daran ist, dass mein E-Mail-Name noch ergänzt wurde durch zwei Ziffern. Und selbst der sozusagen kommt dann rückwirkend auf mich zurück. Also es ist nicht nur mein eigener Name, sondern ein adaptierter Name verwendet worden.
Okay, die Frage ist angekommen. Ich fürchte, viel tiefer können wir jetzt da auch gar nicht mehr drauf eingehen. Aber vielen Dank. Vielleicht, Herr Littger, noch ein letztes Wort zu dem Thema.
Also Sie fragen, ob Ihr Klarname jetzt sozusagen im Internet irgendwie entwertet ist. Also da werde ich nochmal ein bisschen Hoffnung machen, wenn Sie sich neue E-Mail-Adresse tatsächlich zulegen. Das auch mit Ihrem Namen zu tun, ist völlig unproblematisch. Allerdings ein konkreter Tipp, Sie können sich mal auch an die Schufa wenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass hier möglicherweise mit Ihrem Namen Schindluder getrieben wird. Und dann kann man Ihren Namen tatsächlich in besonderer Vorsicht auch prüfen. Wenn zum Beispiel auf Handelsplattformen mit Ihrem Namen jetzt Schindluder getrieben wird, dann ist Ihr Name dort bekannt und Sie können sich etwas besser vor solchen Betrügereien schützen. Also vor Bestellungen in Ihrem Namen, die Sie gar nicht ausgeführt haben.
Ja, mein Kollege Thomas Meinert hat für uns auch insgesamt noch die Hörerfragen im Blick. Herr Meinert, was kam denn sonst noch besonders oft für Fragen?
Besonders oft geht es noch um die Sicherungen von Computern, die nicht mit Windows laufen. Also kurz, welche Programme können wir noch empfehlen oder zumindest erwähnen für Mac und natürlich für Linux?
Gibt es irgendwelche Sicherheitssoftware, wenn man einen Mac-Rechner hat oder Linux-Rechner hat, die man da installieren sollte oder kann man darauf verzichten? Also wir haben ja schon gehört, die sind nicht unantastbar. Auch die können von Hackern, von Cyberkriminellen angegriffen werden, Herr Littger, oder?
Ja, und zugleich würde ich gerne davor warnen, sich mit einem Betriebssystem sicher zu fühlen. Es wurde schon gesagt, dass Apple vielleicht seltener angegriffen wird. Dafür sind es oft die intelligenteren Angriffe, weil man da möglicherweise mehr holen kann. Also das sind solche Sachen, da würde ich eher vor warnen. Was Apple ganz klug macht, ist eine automatische Passwortgenerierung. Da kann man sich auch drauf verlassen. Die ist sehr gut verschlüsselt. Wobei ein Problem, wenn Sie das Passwort sich selber vom Browser generieren lassen, kennen Sie es ja selber nicht mehr, wenn Sie auf einem anderen PC Zugang zu Ihrem Konto wollen. So, das hat auch wieder einen Haken. Also man muss bei jedem System schon genauer hinschauen.
Mhm. Weitere Fragen?
Ja, Lehrer stehen vor der Problematik, wenn die Kinder, die Schüler von zu Hause Hausarbeiten auf dem USB-Stick mitbringen oder eine Zeichnung. Es gibt auch SD-Karten, da kann man sogar eine Schreibsicherung einschalten. Aber wie kann man sicher sein, wenn da Sachen mitgebracht werden oder auch Freunde was mitbringen?
Ja, in vielen Firmen ist das ja tatsächlich untersagt, dass man USB-Sticks oder irgendwelche Datenträger einstöpselt, Herr Dörr. Wie kann man sich als Endanwender schützen? Man kann ja nicht alle USB-Sticks verbannen oder soll man nur noch Cloud benutzen? Cloud-Dienste.
Das ist eine interessante Frage und es geht wieder um das Risikoprofil und wer sind Sie eigentlich? Heute reden wir ja hauptsächlich um den Endverbraucher, den Normalverbraucher, vielleicht den kleinen Handwerker. In Unternehmen sieht die Situation völlig anders aus. Wir haben das mal gemessen und wir haben mal geguckt, was wirklich in USB-Sticks-Unternehmen passiert und wir haben da also Mitarbeiter gefunden, die teilweise 50 USB-Sticks von verschiedenen Leuten am Tag ausgetauscht haben. Das ist nicht kontrollierbar im Rahmen von Viren- oder Malware-Verbreitung. Was ich da empfehlen würde, Sie müssen sich ja so vorstellen, Sie wären auch können sich gegen Grippe impfen lassen, weil sie, sagen wir mal, jemand sind, der mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Und da, wenn so ein USB-Stick infiziert ist, tragen Sie das durch die gesamte Schule. Das ist sehr, sehr schwer einzudämmen. Nutzen Sie sowas wie einen Online-Cloud-Dienst, dann kann zum Beispiel Schadsoftware nicht Ihren Rechner installieren, sobald Sie das USB-Gerät anstöpseln. Man kann es auch E-Mailen. Warum E-Mail? Es gibt zentrale Virenscanner bei vielen Internet-Providern entsprechend als Teil des Paketes. Dann wird das mal einmal durchgescannt, bevor Sie das dann bekommen. Das ist ein wesentlich sicherer Weg, als einfach unbekannte Geräte von Vielzahl von Leuten anzustöpseln.
Kommen wir so langsam zum Schluss. Herr Littger, vielleicht die Frage, ein, zwei Tipps, die Verbraucher unbedingt aus dieser Sendung mitnehmen sollten. Was wäre das? Also wirklich nur kurze Stichworte.
Vielleicht zwei Tipps. Der eine Tipp ist nochmal der Appell, auch Angebote auch zu nutzen, wie zum Beispiel, wenn ich so nochmal erwähnen darf, die Sicherheitsbarometer, die Sieber-App, weil die gibt mir konkrete Unterstützung und das brauche ich auch. Und zweitens, das war der Gedanke, Menschenverstand einschalten. Das heißt, bei den E-Mails drauf achten, USB-Sticks nicht einfach liegen lassen oder auch Logins an Schulen. Wir sprechen ja auch viel über Schulen, nicht einfach offen lassen, sondern das Programm schließen.
Frau Siegert, auch Sie, ein, zwei Tipps, die Ihnen besonders wichtig sind, die bei den Hörern ankommen sollen.
Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, immer kritisch zu hinterfragen, wenn ich irgendwelche E-Mails, Anrufe etc. bekomme, ob das was Seriöses sein kann oder nicht, auf die Indizien zu achten, nicht irgendwelche Links im E-Mail-Postfach zu öffnen und ganz allgemein sich halt zu informieren, wenn man neue Geräte kauft, auch mal nachfragen beim Anbieter, nicht nur nach den Kosten, sondern eben auch zu vielleicht datenschutzfreundlichen Systemen, Einstellungen, Software etc.
Herr Dörr, Sie haben als Letzter das Wort. Was sind Ihre ein, zwei Tipps, die Hörer unbedingt beachten sollten?
Das freut mich sehr, dass ich das Letzter bin, weil Herr Littger und Frau Siegert haben genau von meiner oberen Liste gegriffen. Jetzt kann ich also meine Tipps 5 und 6 erwähnen. Machen Sie Backups. Backups sind einfach
Backups,
zu tun.
Backups.
Das ist ein einfacher Vorgang, gibt genug Software dafür, das ist sehr schön zu machen. Der zweite Punkt, seien sich bewusst, was für Daten Sie haben und welche Daten Sie mit sich rumtragen wollen und müssen. Muss auf meinem Handy wirklich alle Apps installiert sein mit allen Passwörtern vom Online-Banking und so weiter. Wenn das verloren geht, haben Sie ein Problem. Lieber zu Hause lassen.
Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Vielen Dank an meine Experten, Michael Littger vom Verein Deutschland sicher im Netz, Christian Dörr vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich mit Fragen und Anmerkungen hier an der Sendung beteiligt haben. Danke an Thomas Meinert und Heike Schüler und die vielen anderen Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon, ohne die ich hier nicht so entspannt sitzen könnte. Nächste Woche geht es im Marktplatz um das Thema Geld anlegen in Zeiten von Niedrigzinsen. Meine Kollegin Sandra Pfister spricht dann über Aktienfonds und mehr. kommenden Donnerstag der Marktplatz dann wieder hier 10 nach 10 im Deutschlandfunk. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihm geht es unter anderem um das Thema Geld für den Klimaschutz im EU-Haushalt. Und es gibt dort noch einen spannenden Beitrag über Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim Karneval von einem Autoren, dessen Stimme Ihnen möglicherweise bekannt vorkommen könnte. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.